Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Paarbeziehungen in den Religionen, das ist unser Thema heute. Und wenn wir dazu an den Anfang der hebräischen Bibel schauen, dann finden sich da schon sehr unterschiedliche Vorstellungen in den zwei Schöpfungsberichten, die es da gibt. Einmal finden wir die Erzählung, wie Gott die Erde in 7 Tagen schuf. Den Menschen schuf er am 6. Und da gibt es die interessante Formulierung, männlich und weiblich schuf er sie. Oder manchmal auch übersetzt, er schuf sie als Mann und Frau. Aber jedenfalls gleichzeitige Schöpfung, Mann und Frau. Und dann gibt es ja die Geschichte vom Garten Eden, von Adam, der aus Staub oder aus Erde geschaffen wird und der später von Gott eine Gehilfin oder eine Hilfe bekommt, die aus seiner Rippe geschaffen ist, Eva. Und die wird ja dann kurz später von der Schlange verführt und zusammen mit Adam wird sie die verbotene Frucht essen. Also das sind die unterschiedlichen jüdischen Urtexte, die ja auch im Christentum eine lange Wirkungsgeschichte haben. Denken wir nur an die Gegenüberstellung der sündigen Eva und der jungfräulich reinen Maria. Jetzt aber ist unsere Frage, wie sieht denn der später entstandene Islam diese Dinge am Anfang der Welt? Wie wird dort über das erste Paar, über Männer und Frauen überhaupt im Koran gesprochen? Damit hat sich Dina El-Omari beschäftigt. Sie ist Professorin für interkulturelle Religionspädagogik am Zentrum für islamische Theologie der Universität Münster. Und sie hat ihre Habilitationsschrift über koranische Geschlechterrollen in Schöpfung und Eschatologie geschrieben. Frau Omari, die beiden Schöpfungsgeschichten aus der hebräischen Bibel, die habe ich gerade angedeutet. Der Koran übernimmt ja an verschiedenen Stellen immer wieder biblische Geschichten oder zumindest Motive. Wie ist das denn in diesem Fall? Entscheidet er sich zwischen der Erschaffung des Menschen als männlich und weiblich gleichzeitig und dieser Geschichte der Formung der Frau aus dem ersten Menschen, der ein Mann ist?
Der Koran entscheidet sich für die erste Variante, wobei man sagen muss, es gibt 2 verschiedene Arten von Texten. Also es gibt einmal Verse, die sich explizit mit der Schöpfung des Paares auseinandersetzen und es gibt auch diese Erzählung im Paradies, also wo das erste Menschenpaar auftritt. Und das sind 2 verschiedene Textgattungen und in Bezug auf die Erschaffung, also dieses Paares, sind eigentlich relevant diese einzelnen Verse, die Bezug nehmen auf die Paarbeziehung. Denn in Bezug auf die Erzählung im Paradies wird das Thema Erschaffung der Frau gar nicht behandelt, sondern da sind beide Akteure ja vorhanden, ohne dass da erklärt wird, woher denn jetzt der eine oder der andere herkommt.
Und diese Erschaffung des Paares von Mann und Frau, das steht ganz oft in einer Reihe mit anderen Paaren. Also ist sozusagen die Größe des Paares, also dieser Zweiheit, ist das was Besonderes, was Wichtiges im Koran?
Ja, das ist was sehr Besonderes im Koran. Der Koran erzählt eigentlich von Anfang an von einer göttlichen Schöpfungsordnung, die quasi ja also im Zentrum die Gerechtigkeit also stellt. Und dieses Prinzip der Gerechtigkeit Gottes wird dargestellt mit ja verschiedenen Paaren, die 2 Waagschalen symbolisieren sollen, die sich gegenüberstehen. Das heißt, sie finden dort dann verschiedene Pole, also Tag und Nacht oder eben männlich und weiblich. Und das drückt dann eben diese gerechte Schöpfungsordnung aus. Also das heißt, in diesem Kontext jetzt in Bezug auf das Geschlechterverhältnis, dass Mann und Frau eben auf einer gleichen Stufe stehen. Wobei ich auch gleichzeitig dazu sagen muss, dass der Koran später, also je weiter wir kommen, diese geschlechtlichen Bezeichnungen, also männlich und weiblich, aufhebt und dann nur noch von dem Paar spricht. Und dem Paar aus einem gemeinsamen Ursprung, da spielt dann überhaupt die Geschlechtlichkeit gar nicht mehr so eine große Rolle, sondern es geht da wirklich darum, dass eben alle Menschen auf einer Stufe stehen.
Also es gibt sozusagen den Menschen an sich und diese geschlechtliche Unterscheidung ist sekundär. Es gibt aber ja auch Stellen im Koran, wo ganz bewusst eine maskuline und eine feminine Form verwendet wird. Also die rechtschaffenen gläubigen Männer und die rechtschaffenen gläubigen Frauen. Also da wird das ja doch sehr betont.
Genau, das ist nochmal eine andere Ebene. Also wenn wir vom Schöpfungskontext sprechen, dann kann man da sehr klar eine Gleichberechtigung der Geschlechter herauslesen. Wenn wir dann aber in den Kontext der gesellschaftsbezogenen Verse gehen, also wo der Koran explizit auf gesellschaftliche Strukturen anspielt, dann spielt natürlich Geschlechtlichkeit wieder eine Rolle. Da spielen auch verschiedene Rollenbilder eine Rolle, verschiedene Stereotypen, weil ja letztendlich der Koran da auch gesellschaftliche Strukturen abbildet. Und natürlich spricht er da auch explizit Männer und Frauen an. Das Beispiel, was Sie jetzt gerade genannt haben, ist sogar eigentlich ein Beispiel, was gerne genutzt wird, um zu zeigen, dass eben Frauen auch eine Rolle in dieser Gesellschaft gespielt haben, weil da nicht der generische Plural, also dass der maskuline Plural benutzt wird, sondern explizit Männer und Frauen gleichermaßen angesprochen werden.
Es gibt genau aus diesem Komplex der Verse, die Alltagsregeln beschreiben, auch einen Vers im Kontext Überscheidung, wo es dann heißt, die Männer stehen eine Stufe über ihnen und gemeint sind da die Frauen. Das klingt ja ganz anders als das, was Sie gerade sagten, eben diese Gleichrangigkeit und diese Gerechtigkeit. Wie bringen Sie das zusammen?
Ja, das ist natürlich ein Spannungsverhältnis, wie Sie sagen, weil wir einmal diese Idealvorstellung haben der Schöpfungsordnung, also als Gott die Welt erschaffen hat, hat er sie sozusagen gerecht erschaffen auf dieser Schöpfungsordnung als Kompass, als Idealvorstellung, und gleichzeitig haben wir aber ja ein Wirken eines Propheten in einem patriarchalen Kontext, in dem es zu Veränderungen kommen sollte, aber natürlich auch nur so weit die Veränderungen möglich sein konnten, wie das eben möglich war zur damaligen Zeit. Also das heißt, wir können schon Veränderungen auch in Bezug auf gesellschaftlichen Kontext sehen, Verbesserungen, aber wir sehen eben auch ganz klar noch Abbilder von patriarchalen Strukturen, wie diesen Vers, den Sie jetzt gerade genannt haben, also die Männer stehen eine Stufe über den Frauen, muss man natürlich nochmal den Kontext des Verses setzen. Es geht hier explizit um das Thema Scheidung. Da hat der Islam zum damaligen Zeitpunkt eben das Scheidungsrecht aufgenommen, dass die Männer sich von den Frauen scheiden lassen können, aber die Frauen sich nicht einfach so scheiden lassen können. Das heißt, hier ist einfach eine Metapher benutzt, um zu sagen, dieses Scheidungsrecht liegt bei den Männern. Aber auch das muss man dann, um das Spannungsverhältnis aufzulösen, historisch kontextualisieren. Also das war zum damaligen Zeitpunkt eben ein Mittel, was genutzt wurde, was der Islam dann aufgegriffen hat. Aber das ist nicht verstetigt. Also das heißt, hier geht es erstmal darum, eine Ordnung herzustellen. Und wir würden das heute in unserem heutigen Kontext natürlich weiter interpretieren, anders interpretieren, weil in diesem Koranvers eben auch nochmal der Hinweis darauf ist, dass so verfahren wird nach den damaligen Konventionen und heute es eben so sein muss, dass man einfach guckt, dass es natürlich gleichberechtigt sein muss. Also dass Frauen sich genauso scheiden lassen können von den Männern wie Männer von den Frauen, um eben sich dieser Idealvorstellung einer gleichberechtigten Schöpfungsordnung zu nähern.
In der hebräischen Bibel, habe ich schon gesagt, haben wir diese Idee, dass Eva als Gehilfin oder Hilfe für Adam geschaffen wird. Nun haben Sie gesagt, es gibt die Paradieserzählung im Koran, aber es gibt nicht diese Erzählung von der Schaffung aus der Rippe. Dafür hat Eva keinen eigenen Namen. Sie heißt Zauj, Partner, auch noch maskulin. Man könnte ja sagen, das ist eigentlich noch viel schlimmer. Sie wird da völlig abstrahiert. Sie hat noch nicht mal ein eigenes Subjekt im Sinne von einem Namen, der ihr Identität gibt. Sie sehen das aber ganz positiv. Warum eigentlich?
Ja, ich sehe das insofern positiv, als dass ich auch Adam nicht als Mann sehe, sondern Adam einfach als Mensch. Und Zauj hat einfach die Übersetzung Partner, Partnerwesen. Partnerin kann es auch rein theoretisch heißen. Also zweiter Teil des Paares sozusagen. Also dass der Koran hier eigentlich absichtlich ein abstraktes Paar benutzt. Also Adam und sein Partnerwesen sozusagen. Also das heißt, hier wird gar nicht spezifiziert näher die Geschlechtlichkeit, männlich und weiblich, sondern hier wird nur das Paar ins Zentrum gerückt. Und das sehe ich als eigentlich positiven Beitrag zu dieser ganzen Debatte, weil dann eigentlich dieses Paar auch als Akteure im Mittelpunkt steht, die beide gemeinsam quasi diese Sünde begehen, von der verbotenen Frucht zu essen, und damit eben ein anderes Narrativ geschaffen wird als das der Verführerin, der Frau, die dann eben Adam, den Mann, zur Sünde bewegt.
Den Apfel reicht. Das kommt genau. Im Koran gar nicht vor.
Nein, im Koran nicht, aber in der Koranexegese dafür dann.
Nach der wollte ich Sie auch noch fragen, denn da hat Eva ja dann auch einen Namen, nämlich Hawa. Genau. Der ist aber nicht koranisch. Wo kommt der denn her?
Der kommt aus dem Hebräischen, ist abgeleitet einfach von etwas Lebendigem, etwas Lebendem. Und das wiederum erklärt sich eben daraus, dass ja nach der Vorstellung der Spätantike eben Eva aus der Rippe des Mannes, aus dem Fleische des Mannes erschaffen wurde, also aus etwas Lebendigem.
Und genau diese Geschichte taucht in Koran-Kommentaren auf, ohne dass sie im Koran zu finden ist. Das heißt, diese Koran-Kommentatoren hatten die hebräische Bibel auf ihrem Schreibtisch liegen?
Ob sie jetzt das Buch an sich auf ihrem Schreibtisch liegen hatten, weiß ich nicht, aber sie hatten auf jeden Fall ein Bewusstsein für diese Narrative. Diese Geschichten waren ganz klar vorhanden im Bewusstsein der Menschen zur damaligen Zeit, sonst hätten sie auch ohnehin gar nichts mit der Geschichte anfangen können. Und die nehmen halt quasi diese Narrative, wie sie ihnen vorher bekannt waren, und setzen die wie so eine Schablone auf den Koran drauf. Natürlich mit dem Nachteil, dass sie diese innovativen Gedanken dann gar nicht mehr sehen können oder die Veränderungen, sondern dass sie quasi das Alte wieder reproduzieren.
Und damit die Frauenfeindlichkeit weitertragen. Genau. Und diese Korankommentare, die sehr alt sind, prägen doch bis heute den Glauben vieler Muslime, kann man das so sagen? Und dass eben auch diese Elemente und diese Geschichten um Hawa, also auch als Verführerin und so weiter, auch bis heute zu muslimischem, na, Glauben ist vielleicht zu viel gesagt, aber zu muslimischen Traditionen dazugehören und für manche Menschen durchaus eine Referenz sind.
Definitiv, auf jeden Fall. Nach wie vor werden diese Werke auch konsultiert und es herrschen auch bestimmte Vorstellungen im Volksglauben, die eben daran anknüpfen auch. Und dann sind viele dann einfach auch Muslime und Muslime erstaunt, wenn sie dann wirklich in den Text reingucken und sehen, das steht ja gar nicht da, sondern einfach erkennen, dass das einfach Adaptionen sind von außen. Aber ich muss auch dazu sagen, dass mittlerweile schon immer mehr Bewusstsein dafür da ist und es gibt auch in der klassischen Koranexegese Ansätze dafür, die eben deutlich machen, dass das Entlehnungen sind.
In vielen Religionen gibt es heute ja Anfragen von queeren Menschen, die sagen, bisherige Theologien sind so heteronormativ. Also die gehen grundsätzlich davon aus, es gibt ausschließlich Männer und Frauen, die finden sich immer zu heterosexuellen Beziehungen zusammen. Das ist eigentlich das Gedachte und alles andere kann eigentlich fast nicht existieren. Wie ist das, wenn Sie nun im Koran betonen, die Paarbeziehung ist wichtig und da ist diese Idee der Unterschiedlichkeiten der gegenseitigen Vervollkommnung drin. Gibt es da dann Ansätze für eine queere Theologie, die diese Binarität überwindet von männlich und weiblich?
Ja, gibt es definitiv. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt nicht mein Hauptforschungspunkt, aber ich sehe das sehr stark im Bezug auf die Schöpfung. Ja, also dadurch, dass ja dieses männlich und weiblich in den späteren Versen eben verschwindet und nur noch das Paar im Vordergrund steht, ohne dass man geschlechtlich definiert, ob dieses Paar jetzt männlich oder weiblich oder wie auch immer sein muss, ist das schon mal ein guter Anknüpfungspunkt, um überhaupt zu argumentieren für eine Offenheit in Bezug auf Binarität. Und dann muss man auch ganz klar sagen, dass es in der klassischen Koranexegese durchaus auch schon Gedanken zum Beispiel zum Thema Transgender gibt, die pro-Transgender sind. Also das heißt, man hat hier schon verschiedene Anknüpfungspunkte und auch Möglichkeiten zu argumentieren. Es gibt auch natürlich bestimmte Narrative im Koran, die entsprechend dann auch anders ausgelegt werden müssen. Also wenn es zum Beispiel auch um homosexuelle Beziehungen geht, da wird ja immer sehr gerne auf die Geschichte von Lot Bezug genommen. Aber auch hier gibt es schon Arbeiten dazu, die eben diese Geschichte von Lot und Sodom und Gomorra anders auslegen. Und da hat man schon mehrere Möglichkeiten eigentlich anzuknüpfen.
Jedenfalls gibt es im Koran viel zu entdecken zum Thema Geschlechtlichkeit und Paarbeziehungen. Vielen Dank, Dina El-Omari, Professorin für interkulturelle Religionspädagogik an der Universität Münster und Autorin des Buches Koranische Geschlechterrollen in Schöpfung und Eschatologie. Erschienen ist es im Herder Verlag.